Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom We Move People Podcast. Hallo AJ.
Hallo Rosa.
Herzlichen Glückwunsch zu 52 Jahre Kampfkunst.
Ja.
Du hast das jetzt gerade auf Facebook gepostet. Wie bist du jetzt darauf gekommen, dass das genau 52 Jahre
sind? Ja, ich habe vor 2 Jahren mal überlegt, was 50 Jahre, habe ich gedacht, da mache ich jetzt einen kleinen Artikel oder was. Und dann habe ich mir gedacht, na, ich warte noch 2 Jahre auf die 52.
Mhm.
Und irgendwo, eigentlich war es ja im August 52 Jahre. Aber im August habe ich dann gar nicht dran gedacht. Aber jetzt am Jahresende habe ich dran gedacht.
Ja.
Und gedacht, ups, es ist ja die 52 Jahre. Mhm. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, es ist 52 Jahre, ja.
Wahnsinn, das ist eine richtig lange Zeit. Also das wird jetzt mal eine sehr persönliche Folge.
Ja.
Also vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, ja, mit welcher Kampfkunst bist du denn eigentlich gestartet? Wie alt warst du da?
Ja, da war ich circa 12.
Mhm.
War ich circa 12 und eigentlich das erste war Wado-Ryu Karate.
Mhm.
Und zwar, das hat sich so ergeben, dass damals ein Junge, der war zwar ein bisschen älter wie ich, aber der war in Damling-Krems in Österreich, ich glaube ein HTL war das, und dort hat ein japanischer Lehrer, nämlich Shibamori, Sensei Shibamori, an Hua Dangra-Dojong aus dem Wado-Ryu-Karate unterrichtet. Und dann hat der das eben mit Erlaubnis von seinem Lehrer auch daheim ein bisschen zu unterrichten begonnen. Ich weiß, wir haben im Garten zu trainieren begonnen, war alles noch ein bisschen unstrukturierter zu der Zeit. Ist ja auch schon sehr, sehr lange aus und so ist es losgegangen. Ne?
Mhm. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen?
Ja, das hat mich immer interessiert. Wie gesagt, es ist irgendwie ein bisschen paradox, weil mein Vater hat so Fechten gemacht und Ringen und Boxen. Er hat aber gar nichts gehalten von der asiatischen Kampfsportart.
Mhm.
Das wollte er gar nicht in letzter Konsequenz. Und das war auch daheim immer ein Kampf, weil dazu hatte ich nicht die Erlaubnis. Und interessiert hat, in der Zeit ist das erste Mal, dass so Bruce Lee aufgetaucht ist. Da sind auch die ersten Filme von ihm erschienen zu dieser Zeit. Und da irgendwie ist das auch zu mir gekommen und das wollte ich machen. Das hat es natürlich nicht gegeben, aber in diesen Filmen, oder das hat man auch gewusst, weil genau zu der Zeit sind in Europa von den japanischen Universitäten, meistens von den Wirtschaftsuniversitäten, Studenten oder junge Akademiker nach Europa gekommen und haben hier gearbeitet und sie haben natürlich die Kampfkunst mitgebracht, weil an japanischen Universitäten ist es so üblich, dass in der Wirtschaft ist sehr stark Karate vertreten, ich glaube in der Medizin ist das Kendo, dass an Universitäten das unterrichtet wird und das macht dort auch fast jeder.
Mhm.
Und die hatten eine hohe Graduierung, die haben unterrichtet und Shibamori war auch einer von denen.
Mhm. Das heißt, du hast erstmal mit Karate begonnen, weil das dort, oder Wado-Ryu Karate, weil das dort vor Ort verfügbar war, sage ich mal, für dich erreichbar und möglich war. Das ist, glaube ich, eher so ein härterer Stil, oder?
Nein, es ist nicht ein harter Stil, es ist eigentlich der Gründer vom Wado-Ryu, hat ursprünglich ja Shotokan beim Sensei Funakoshi gelernt, war aber selber bereits Meister in einem Shiushitsu-Stil.
Mhm.
Und er hat dann mehr oder weniger seinen Shiushitsu-Stil und das Karate verbunden und daraus ist Wado-Ryu Karate entstanden.
Mhm.
Aus dem Grund etwas anders als Shotokan Karate oder Goju-Ryu Karate, aber auch hochinteressant zu der Zeit und auch habe mich auch lange beschäftigt.
Ja, das wäre jetzt die nächste Frage. Wie lange hast du das gemacht?
Es ist so, es war zu der Zeit sehr lose. Dann war es so, ich komme ja aus dem Bezirk Vöcklabruck und Gmunden. Und dann gab es da Atlang, das ist nochmal so ein kleiner Ort mit einem großen Bahnhof. Und da gab es so ein uraltes Kinogebäude, wirklich uralt, sicher von den ersten Kinos, die es überhaupt gibt. Und das war die sogenannte Judo-Halle, weil da war, Karate war ein guter Judo-Verein. Die waren auch immer in den Meisterschaften ganz toll, weil eine uralte Halle mit einem Holzofen drin, wenn man dorthin ist, zuerst musste man eingeheizt werden. Und die Fenster, was wirklich im Winter war, das der Wahnsinn. Der große Raum war mit einer Halle ausgelegt und das war ursprünglich ein Theater. Und dann hat es die Bühne gegeben. Und auf der Bühne oben ist man zusammen, um Karate zu trainieren. Und das war natürlich hauptsächlich aus diesem Fado-Rio-Karate-Bereich, aber dann sind auch wieder mal Shotokan-Leute hingekommen. Und dann so ab Mitte der 70er Jahre hat man dort auch mit dem aufkeimenden Kontakt-Karate zu experimentieren begonnen. So der Vorläufer des Kickboxens gewesen. Das erste Mal, dass man im Karate Schutzhandschuhe, und zwar nicht diese Karate-übliche, sondern Boxhandschuhe, und richtig auf Leicht- und auf Vollkontakt trainiert. Das war dort auch, und an der Szene habe ich zu der Zeit, also in meinen jungen Jahren, auch teilgenommen. Aus dem Grund habe ich da auch sehr viel Bescheid gewusst. Und da sind wirklich Leute aufgetaucht, das sind dann aus Deutschland, Taekwondo-Leute aufgetaucht, die waren sehr stark in der Szene, haben die Szene sehr stark mitgeformt, und Boxer sind aufgetaucht, und da ist es relativ wild zugegangen, sagen wir mal so. Das war in dieser Judo-Halle. Und dort, wo ich war, ja, das war so ab 12, 13 und dann ungefähr so bis 18 ungefähr habe ich an der Szene ja dort teilgenommen, und ich weiß, ich habe mich daheim aus dem Haus geschlichen und bin dann mit dem Fahrrad dorthin gefahren, weil mein Vater durfte das nicht wissen, habe Nebenjobs gehabt, weil das war für meine Dame, hat was sehr viel Geld gekostet, beim Bäcker habe ich Sachen ausgetragen und so Sachen, damit ich mir das Geld verdiene, damit ich daran teilnehmen kann.
Der hat das nie mitbekommen, dein Vater?
Hin und wieder schon, und dann hatte ich großen Stress.
Oha.
Aber ich habe es nicht gelassen.
Oh. Also schon dort zu der Zeit war das ja mit sehr viel Aufwand und Überwind von Hindernissen verbunden.
Ja.
Also es war kein leichter Weg dort. Es war wie eine Prüfung sozusagen. Ne?
Das könnte man sagen, war wie eine Prüfung, ja. Später habe ich mich dann mit Shotokan beschäftigt, da war auf Seminaren von Kawasoe und weiter. Und
auch. Warum hast du da denn gewechselt? Warum hast du da was anderes
gesucht?
Die Szene
hat es dann nicht mehr gegeben. Ah. Das Gebäude ist abgerissen worden, der Judo-Verband ist woanders hingegangen, und dann ist die Szene dort auch zerfallen, das ist auseinandergefallen. Dann war ich auch auf ein paar Seminaren von Sensei Kanesawa, aus meiner Sicht ganz beeindruckend gewesen für mich zu dieser Zeit, aber eigentlich wollte ich immer Wing Chun machen. Dann kam ein weiterer Schnitt, das war ich aber schon Mitte 20 in mein Leben rein, hatte durch einen ganz schweren Unfall, wo mein rechtes Bein zertrümmert war, wo ich es fast verloren hätte, und eigentlich die Ärzte haben gesagt, ich werde nie wieder gehen können, hat sich natürlich gezeigt, dass das nicht so ist. So. Und dann war zeitlang ein paar Jahre gar nichts, da habe ich schauen, dass ich Beine kann, und dann habe ich wieder mit Karate begonnen. Aber das war auch fürs Karate, für mein Bein war das nicht mehr das Richtige. Und ganz der Zeit dann ist dann auch auf Wing Chun.
Weil man da so viel tritt oder weil
Stabilität her.
Oder weil du Standbein, nee, das ist das Rechte, dann ist links das Standbein.
Die haben tiefere Positionen und all das und die Stabilität.
Drauf,
die Stabilität war nicht mehr so da durch dieses Bein. So. Und aber dann ist die Zeit gekommen, wo Wing Chun, und zwar in der Nähe war damals 70 Kilometer, aufgetaucht ist.
Also WC oder richtiges Wing Chun?
WC, jetzt habe ich wieder was, habe ich mich vorher auch interessiert, habe ich auch ein paar Kontakte gehabt, aber das habe ich so 3-4 Jahre vorher so ein bisschen praktiziert, aber nicht so, dass man sagen könnte, ich bin intensiv irgendwo Schüler gewesen. Aber dann ist das WD in der Nähe, also 70 Kilometer entfernt, in Linz aufgetaucht, und dann habe ich beschlossen, das zu machen. So bin ich dann ins Wing Chun gekommen.
Das heißt, du hast wie lange die verschiedenen Karate-Stile gemacht? 20 Jahre ungefähr?
Genau. Ich habe mich aber auch ein bisschen mit Kendo und Aikido beschäftigt. Also ich habe mich mit dem japanischen Budo beschäftigt, so 20 Jahre lang. Ja.
Und dann hast du, wie war dein erstes Probetraining im Wing Chun, wenn du, sage ich jetzt mal, 20 Jahre Karate verseucht warst? Also jetzt nicht im negativen Sinne, sondern das macht ja was mit einem. Ne? Also wenn man 20 Jahre etwas intensiv macht, dann ist man ja extrem geprägt. Wie war dein erstes Probetraining beim Wing Chun?
Okay, ja, ein bisschen, eine Sache fehlt noch. Ja, durch eine andere Szene habe ich mich dann noch ein bisschen mit Okinawa-Karate beschäftigt, durch eine glückliche Fügung von was anderen, und zwar so ein Vorläufer vom Goju-Ryu-Karate, und das war schon ein bisschen mehr in der Richtung eigentlich. Aber Wing Chun, für mich ist immer festgestanden, dass ich Wing Chun machen will, sobald das möglich ist. Damals war es mir möglich, dann bin ich dann auch ja zweimal in der Woche nach Linz gefahren, eben für den Unterricht. So. Und ich weiß noch genau den Probe, und das war ganz eigen, es war so ein Keller in Linz, und da bin ich rein, so der Lehrer war irgendwie ein bisschen eigenartig, aber auch ein bisschen verschroben, aber auch irgendwie lustig. Er hat gequasselt, ich habe gedacht, ich habe es längst entschieden, es war mal vollkommen egal, wer das unterrichtet, ich wollte das machen.
Hauptsache Wing Chun.
Hauptsache Wing Chun stehst. Ja. So hat es dann gestartet. Ja. Die ersten 3 Jahre bin ich dorthin und ab dann bin ich dann einmal in der Woche nach Wien gefahren für einen Tag für den Unterricht. So, nochmal. 12 Jahre lang.
Und ja, also man sagt ja immer so schön, alles beginnt mit dem ersten Schritt. Also was, du hast ja sehr, sehr viel erlebt in all diesen ganzen Jahren, in deinen 52 Jahren. Du hast viele Erkenntnisse erlangt, du hast viele Menschen kennengelernt, du hast viel über Menschen gelernt, über Form und Inhalt. Und magst du ein bisschen erzählen, was du da jetzt aus den 52 Jahren, aus ja Überwinden von Hindernissen, aus Schwierigkeiten, was du da ja für dich rausziehst?
Ja, das ist vielfältig. Erstens natürlich, wie du schon gesagt hast, über Menschen. Und zwar über Menschen zuerst mal, es ist immer zuerst mal ernüchternd, was man über Menschen lernt, wenn man in einem Feld mit Menschen zu tun hat. Und natürlich die Kampfkunstszene und dann noch dazu die Wing Chun-Szene ist eine spezielle Szene, wo sich an sich schon spezielle Typus zu sammeln beginnt, sagen wir es mal so. Und es gibt natürlich nichts, was man nicht erlebt hat in diesen Szenen. Von der Überwindung von Hindernissen ist so, natürlich Hindernissen bringen dir immer Kraft, wenn du weitergehst. Ich denke es mir hin und wieder, wenn ich heute oft Menschen anschaue, die denken, es muss im Haus gegenüber dann sein oder dieses oder jenes. Und sie denken, das sind dann die Voraussetzungen, dass sie etwas machen. Und wie gesagt, mein Leben hat mir genau das andere gelehrt.
Ja, aber ich glaube, das liegt auch an der heutigen Zeit, dass halt es ein Überangebot von allem gibt an jeder Straßenecke oder an jedem Ort sozusagen, ja.
Aber darum geht es nicht. Wenn mir etwas wirklich.
Ja, aber früher gab es das halt nicht. Ja. Und dann hat man halt große Wege auf sich genommen. Und heutzutage will man instant alles sofort.
Ja, aber das ist Fast Food das meiste.
Ja,
wenn's,
klar.
Wenn es um was Wirkliches geht, wonach dein Inneres brennt, dann musst du diesen Schritt schaffen, egal wo es ist, dafür zu sorgen, dass du es machen kannst, nicht ein Opfer sein, nicht jammern, sorge dafür und tu es. Es gibt keine Ausrede. Es gibt keine Ausrede, warum nicht. Dann kannst du sagen, ja, aber ich habe das nicht oder diese, ja, egal, dann sorg dafür. Dieses dafür sorgen ist ein wichtiger Bestandteil, es zu tun. Nicht es zu tun ist nur das Wichtige. Dafür zu sorgen, dass man es tun kann, ist noch wichtiger. Weil das hat etwas mit dir drinnen zu tun. Und daran, wenn ich mir Menschen heute so anschaue, egal, daran hapert. Es arbeitet an diesem dafür Sorgen, dieses innerlich Sorge tragen. Daran hapert es. Die äußeren Umstände, dass man so Mühe auf sich nehme, das ist für richtig wichtige Sachen ein Grundbestandteil. Die wirklich wichtigen Sachen liegen nicht ums Eck. Können sie gar nicht liegen. Dort liegt etwas, was du konsumieren kannst. Das sind nicht die wirklich wichtigen Sachen. Dinge, die man sich nur mit Geld kaufen kann. Geld ist schon notwendig, um dafür sorgen, es machen zu können. Aber das kann man sich nicht kaufen. Das Geld ist nicht dazu da, damit man sich's kaufen kann. Das ist dazu da, dass ich teilnehmen kann. Aber dass ich überhaupt der Mensch bin, der teilnehmen kann, dafür habe ich selber Sorge zu tragen. Geld wird dafür nicht Sorge tragen. So, meine Erfahrung. Und das ist ja, im Japanischen redet man vom Do, im Chinesischen redet man vom Tao. Von was redet man? Das heißt übersetzt Weg. Von welchem Weg redet man denn da?
Dass man halt einen Weg geht, ne?
Dass man einen Weg geht, ja.
Ein Weg gehen heißt ja, sich verändern, Schritt für Schritt.
Und nicht
Und nicht konsumieren, nicht da sitzen und sich berieseln, animieren lassen, konsumieren.
Und nicht denken, es muss der richtige Weg vor dir auftauchen, damit du ihn gehen kannst. Nein, du musst ihn zu gehen beginnen. Du musst Sorge dafür tragen, dass du auch der Mensch bist, der diesen Weg gehen kann.
Du hast ja jetzt gewartet auf die Zahl 52. Also warum hast du nicht vor 50, also zum 50. Jubiläum, welche Bedeutung hat die Zahl 52 für dich?
Ja, die 52 hat nicht nur Bedeutung für mich, sie hat eine Bedeutung. Wir haben 52 Wochen im Jahr, kommt eigentlich aus dem alten babylonischen mathematischen System. 52 ist so der Abschluss von etwas, das ist so Nach 52 Jahren, wenn etwas 52 Jahre durchgängig ist, dann müssen die Zweifel, die Unsicherheiten, das muss weg sein. Das muss von dir abfallen. Deine innere Haltung der Sache gegenüber muss absolut sicher geworden sein. Und sozusagen, es muss Verständnis sich entwickelt haben. Es muss aus deinem Herzen kommen. Verstand, Verständnis kommt aus dem Herzen. Das heißt, dein Herz richtet dein Denken aus. Denken ist wichtig. Klares Denken ist ganz, ganz wichtig. Aber klares Denken ohne Verständnis, also ohne Herz, ist eine Katastrophe. Und 52 ist so ein Alter, symbolisiert, dass du in der Sache das entwickelt haben solltest für dich. Du solltest diese innere Haltung entwickelt haben. Aus dem Grund sind mir die 52 Jahre schon sehr wichtig. Weil im Hintergrund hat die Kampfkunst mein Leben durchzogen. Das ist einer der Grundsäulen meines Lebens. Und natürlich hat mich das geformt. Alles, was ich bin, bin ich zum großen Teil dadurch. Alles, was mich korrigiert hat, bin ich zum großen Teil dadurch, mit dem, was damit an anderen Bereichen noch zusammenhängt.
Ja, und du hast es halt nie gelassen, ne? Erstmal die Verbote von deinem Vater, dann der Unfall mit dem Bein, dann noch andere Sachen, die dazugekommen sind.
Dann bin ich ja sehr früh selbstständig geworden, auf den Grund des Unfalls und aufgrund von anderen Geschichten, weil ich in meinem Beruf, ich war ursprünglich in Banken, nicht sehr glücklich war, das war nicht das Umfeld für mich und alles, was ich danach gemacht habe, dann bin ich die Selbstständigkeit gegangen, was mir auf der anderen Seite es ermöglicht hat, dass ich so tief in diese Sache reingegangen bin, weil ich dadurch meine Zeit frei einteilen konnte.
Ja. Du hast ja eben auch schon gesagt, es geht letztendlich immer mehr darum, immer mehr die innere Haltung zu korrigieren. So, also Kampfkunst ist ja auch ein Weg, wo man sich selbst besser kennenlernen kann und ein Weg, also es ist ein Werkzeug, mit dem man arbeiten kann, wenn man in der richtigen Weise damit umgeht.
Ja.
Wenn du jetzt sagst, die innere Haltung, also wem oder was gegenüber? Also dem Lehrer gegenüber, dem Sifu gegenüber oder was meinst du jetzt?
Alles.
Dem Leben gegenüber.
Was? Weshalb ist diese innere Haltung so wichtig der Sache gegenüber, dem Lehrer gegenüber, vielleicht der Organisation gegenüber? Nicht wegen denen, wegen dir selbst, weil in letzter Konsequenz ist ja alles, was wir machen, wenn wir in einem Feld teilhaben, ist eine Ausrichtung. Es ist die Ausrichtung nach dem energetischen Feld, weil alles hinter allem, wenn wir die Materie von der anderen Seite betrachten, haben wir es mit dem Energiefeld zu tun. Und etwas, was im gleichen Bereich arbeitet, dient dem gleichen Energiefeld. Und wenn die Ausrichtung nicht stimmt, wenn ich glaube, ich kann mir was erschleichen und ich kann was vortäuschen, der Form nach kann ich all das machen. Aber das energetische Feld beginnt sich zu verschließen, weil meine Ausrichtung nicht richtig ist. Und ab einem gewissen Moment wird der Punkt kommen, da werde ich mich abgestoßen fühlen und ich werde es zu legitimieren und ich werde dann, meine verkehrte Haltung wird immer mehr an die Oberfläche kommen dadurch. Weil ich muss legitimieren, warum ich abgestoßen bin. Und es ist meine innere Haltung, die mich abstoßt. Dass ich in der Weise, was korrekt umgeht, dass ich mich in der Sache korrekt nähere, dass ich gewisse Verhaltensregeln halte, das erzeugt eine Ausrichtung. Das ist wie der Kompass, der auf dem Boot liegt. Unabhängig davon, ob jetzt mal ein Sturm ist oder kein Wind geht oder die Sonne scheint am Segelbock, auf den Kompass brauche ich. Das ist der Kompass. Sonst gehe ich in die verkehrte Richtung. Sonst verliere ich meine Richtung, meine Ausrichtung.
Das ist ja immer das, was du sagst, das Wing Chun oder die Kampfkunst, da geht es halt nicht um die Techniken, die man übt, da geht es nicht um die Sache an sich, sondern also es geht halt nicht um die Technik, um die äußere Form.
Und aus dem Grund, das Geheimnis schützt sich selbst, gewisse Sachen beginnst du dich auszuschließen durch die verkehrte Haltung. Du wirst nicht zum wirklichen Experten werden können. Du wirst ein Techniker bleiben in letzter Konsequenz. Weil deine innere Haltung verhindert, dass deine Ausrichtung präziser wird. Erkennen die Menschen nicht mehr.
Ja, und man schneidet sich dann ja auch ab von der Möglichkeit, überhaupt verstehen zu können.
Ja, verstehen ist ja nichts, was von außen kommt, sondern was aus dir innen erwächst. Aber etwas ist da schon vorhanden, eine Ausrichtungskoordinate. Denn ich kann nicht alles Mögliche durcheinander mischen und dann denken, dass etwas Genießbares rauskommt. Und meistens, wenn ich etwas bekrittle oder was, muss ich ganz, ganz genau hinschauen, ob ich da nicht über mich selber rede, über eine Projektion von mir, über meine eigenen Grenzen. Und eine Lehre ist halt immer, was ich auch aus diesen 52 Jahren gezogen habe, dass die Menschen immer über sich selber stolpern.
Ja, und es gibt halt gewisse Entwicklungsstufen eines Schülers. Mhm. Ein Schüler hin zum fortgeschrittenen Schüler, dann wird er hoffentlich irgendwann ein Lehrer. Nicht für mich, sondern für sich selber.
Ein Experte in der Sache.
Ja, weil das eine wichtige Entwicklungsstufe ist. Mhm. Also wenn man das halt alles für sich selber behält, es ist halt eine ganz andere Ebene, ob du das parallel selber weitergibst und weiter unterrichtest und weiter für andere Menschen verantwortlich bist, dann bist du halt in einer ganz anderen Stufe. Man bleibt zwar immer noch Schüler, weil man selber noch weiterentwickelt und sich also weiterbildet und weiter lernt. Und gleichzeitig ist man dann auch ein Lehrer, der das auch wieder weitergibt an andere.
Genau.
Und da gibt es halt verschiedene Entwicklungsstufen, wo der Mensch auch reinreifen sollte, reinwachsen sollte.
Er muss reinwachsen, ja.
Ja, der muss auch mental denn wachsen. Der darf dann nicht irgendwie an der Stufe innerlich eines Schülers stehen bleiben, der sagt, okay, ich habe hier zwar ein Sifu auf dem T-Shirt oder ein rotes T-Shirt an und ist aber noch innerlich mental wie ein Anfängerschüler. Ja, der muss mitreifen in allen Zentren und nicht nur irgendwie sagen, jetzt habe ich die Technik, jetzt habe ich das gelernt, jetzt kann ich die Beauty, jetzt kann ich Doppelmesser. Das ist auch ein Reifungsprozess. Erzähl doch noch mal kurz was über diese Stufen vom Anfänger zum Experten.
Ja, das ist die Stufe des Anfängers, wie du schon gesagt hast. Der Anfänger ist ja, den Anfängergeist, den muss man in allen Stufen behalten, einer Sache zu begegnen wie ein Anfänger. Aber der Anfänger ist ja, er fängt an. Und das ist wie eine Reise. Man macht einen Schritt und man macht den nächsten und den nächsten. Es ist natürlich nicht belanglos, in welche Richtung man sich bewegt, wenn man eine Reise macht. Und der Anfänger weiß noch sehr wenig über die Reise. Aus dem Grund soll er zuerst mal das absorbieren, was ihm geboten wird.
Muss erstmal offen sein und vertrauen.
Genau.
Der darf nicht alles hinterfragen. Das heißt nicht, dass der irgendwie alles leichtgläubig glauben soll und nur Befehle befolgen soll. Befehle gibt es ja sowieso nicht.
Gibt es sowieso nicht.
Aber der muss erstmal offen sein.
Und denn wenn er innerlich dauernd vergleicht, dauernd einen inneren Dialog mit sich selber über für und wider, dann begegnet er der Sache gar nicht. Dann ist er nicht offen genug für etwas, um etwas Neues zu lernen. Sondern dieser Geist erzeugt er macht aus allem das Gleiche, nämlich das, was er schon zu wissen glaubt. Und das ist keine Voraussetzung für Lernen. Es gibt Menschen, die etwas ganz, ganz lange machen mit diesem Geist. Die sind Anfänger. Die sind über diese Stufe nie hinausgekommen. Die Stufe wäre ein Fortgeschrittener, der fortschreitet, der ein bisschen was von dem schafft. Er macht zwar die Sachen, er widmet sich den Dingen, er geht bis zu einem gewissen Teil damit um, aber dann kommt dann die Grenze, wo in ihm auch Zweifel auftauchen, sogenannte Vorurteile. Und wenn er diesen Weg nicht schafft, die Vorurteile, die in ihm selber begründet sind, mit der Sache zu verwechseln beginnt, weil er die Projektion für die Sache zu halten beginnt, dann ist er in der nächsten Falle drinnen, weil dann sucht er ein System. Dann sucht er systemrelevante Dinge. Es ist aber kein System. Etwas, was Menschen formt, sind keine Systeme. Wir sind keine Maschinen. Dann gerät der fortgeschrittene Systemfalle rein. Wieder ganz schlimm. Und viele, viele von den Menschen, die herumrennen und dann irgendwie zum Herumwerken beginnen, sind in die Systemfalle geraten. Und sie glauben dann, ja, jetzt baue ich aber das richtige System. Weil sie verstehen, es geht nicht um System. Nicht ein System macht dich zum Experten der Sache, sondern eine Transzendenz, ein Sprung darüber hinaus, eine andere Perspektive. Die dritte Stufe, die Stufe des Experten. Und die ist wieder, das ist eine rechte Haltung in dir selber gegenüber der Sache und gegenüber dem Leben. Denn so wie du auf einem kleinen Experimentierfeld umgehst, gehst du ja im Großen auch um. Was du da tust, tust du da auch.
Ja, also ich wollte dir jetzt auch nochmal meinen tiefsten Respekt ausdrücken für deinen Weg und für, ich weiß nämlich, was du jetzt hier alles noch nicht gesagt hast. Und also diese ganzen Mühen, die du auf dich genommen hast, dieses wilde Herumfahren durch ganz Europa, um dir das, und zwar Woche für Woche, um dir das zusammen zu, um dieses Produkt oder dieses, das ist, also egal welches Wort ich verwende, es fühlt sich an, als wenn es falsch ausgedrückt ist. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Damit jetzt in der WTU das da ist, was da ist. Das haben wir dem zu verdanken, was du alles in all den Jahrzehnten, in den 52 Jahren auf dich genommen hast, was du dadurch für Verständnis entwickelt hast. Und das ist für mich nicht irgendein anderer Wing Chun-Stil, sondern das ist für mich ein eigener neuer Stil. Das WTU Wing Chun ist ein neuer Stil, das Phile Lu. Mhm. Also es ist nicht ein Wing Chun-Stil unter anderen, sondern es ist was Eigenes. Du hast quasi einen neuen, besonderen Stil gegründet, der zu deinem Verständnis und deiner Erkenntnis und all dem, ja, was du in deinem Leben erlebt hast, das da rein fließt. Also ja, meinen höchsten Respekt für diesen Weg. Auch jetzt ist es ja noch so, dass du alle zwei Wochen sehr große Strecken auf dich nimmst und wie ein Verrückter durch die Gegend fährst. Du sagst ja auch immer, es hält dich beweglich. Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem auch ein anstrengender Weg. Also es ist kein bequemer und kein gemütlicher Weg. Du sagst ja auch immer, ich glaube, das kommt von Castaneda, der Raum eines Kriegers ist groß, aber ungemütlich.
Genau, ja.
Es ist kein komfortabler Weg.
Es ist kein komfortabler Weg, nein, aber er ist sehr geräumig.
Ja, er ist geräumig.
Und wie gesagt, das Grundmotto unserer WTU ist ja Remove People und da ist die Bewegung drin und die Bewegung ist eben ein und alles. Aber Bewegung mit Koordinaten, wie ich schon gesagt habe. Man muss schon wissen, was man tut und sein Warum kennen. Aber dann ist die Beweglichkeit. Wir müssen uns in jedem Bereich beweglich halten.
Also das wäre so jetzt nochmal dein abschließender Tipp, dass du sagst, immer in Bewegung bleiben, ja, aber trotzdem nochmal, also ich kann es nicht oft genug sagen, den höchsten Respekt vor deinen Willen. Also dieser Wille, etwas so durchzuziehen, es ist Menschen unmöglich eigentlich. Also das ist, das gibt es einfach nicht, was ich jetzt in den 13 Jahren mit dir erlebt habe zusammen. Das ist der Wahnsinn. Also ja, und auch die Dankbarkeit, das, was wir Schüler haben dadurch, das ist halt nicht selbstverständlich, das ist nicht einfach jetzt so da, und sondern dass man einem einfach mal bewusst wird, welche Mühen du auf dich genommen hast, dass das jetzt da ist. Also das wollte ich jetzt nochmal zum Ausdruck bringen, weil ich finde, das passt zu diesen 52 Jahren. Du bist ja immer recht zurückhaltend und bescheiden. Deswegen muss ich das jetzt mal sagen.
Danke. Wie gesagt, und das Wichtigste für mich ist halt, man darf nie, nie, nie aufgeben. Solange man lebt, kann man tun. Das gilt für mich für alles im Leben, das wird für mich für einen Kampf gelten und das wird für mich für alles gelten. Es gibt kein Aufgeben, es gibt kein Nicht-Wieder-Aufstehen, außer man ist gegangen, man ist tot.
Also immer beweglich bleiben.
Immer beweglich
immer
bleiben.
Immer draufbleiben.
Nie aufgeben, immer weiter Wege suchen.
Ja.
Immer wieder aufstehen.
So wie damals mit deinem Bein.
Ja.
Das hat er auch.
Nie aufgeben.
Ja.
Wie schlimm es sein mag, weitergehen.
Zurückkämpfen. Immer wieder aufstehen.
Das gilt für jede Situation, ob es jetzt ein Kampf ist oder ob es etwas anderes ist.
Super, das ist eine schöne Folge geworden, fast 30 Minuten. Und ich finde, ja, perfekt für den Start in eine neue Woche, eine von 52 Wochen in diesem Jahr.
In diesem Jahr, genau, ja.
Also jeder Tag und jede Woche ist eine Chance, aus dem Leben etwas Besonderes zu machen und nicht etwas Banales.
Genau. Und Ausgangsbasis ist dort, wo du jetzt bist und wie du jetzt bist.
Also jeden Tag Schritt für Schritt.
Weiter.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Tschüss.